Wo sind eigentlich all die tollen Männer, die sich aktiv am feministischen Diskurs beteiligen, die Verantwortung übernehmen, die wissen, Feminismus hat nichts mit Verlustgeschäften zu tun? Wo sind die eigentlich und warum hören und sehen wir die eigentlich so wenig? Und wo gibt es eigentlich Orte des Austauschs, die auch Männer versammeln, Teil dieses Wandels zu werden? Fast scheint es ja das größere Tabu zu sein, dass ein Mann sich feministisch nennt, als dass eine Frau gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommt.
Wo sind sie eigentlich, all die tollen Männer? Das fragt Theresa Monferrett vom Verein Bühnenmütter, eine der Organisatorinnen der Veranstaltung zum Weltfrauentag am 8. März in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und sie sagte auch, es gäbe so viele Kundgebungen, Arbeitsgruppen, Thinktanks zum Thema Gleichberechtigung, aber meistens seien vor allem Flinter-Personen anwesend, wobei Flinter für Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, Nicht-Binäre, Transgeschlechtliche und Agender-Personen steht. Aber Gleichberechtigung geht uns alle an. Deshalb war die zentrale Frage der Veranstaltung mit dem Titel Man Enough to Care: Wie können Männer für den Feminismus gewonnen werden? Was muss passieren, damit wir endlich nicht mehr nur über Gleichberechtigung reden, sondern sie tatsächlich stattfindet? Am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft, in den Parlamenten und all den anderen Institutionen unserer Gesellschaft. Wie können wir dafür Sorge tragen, dass Frauen nicht mehr fürchten müssen, diskriminiert, unterdrückt oder sogar Opfer von Femiziden zu werden? Denn am Ende ist es Gleichberechtigung, die unsere Demokratie stärkt. Darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Jule Eickmann. Herzlich willkommen.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Meine Kollegin Emily Toomey war bei Man Enough to Care dabei. Hallo Emily.
Hallo.
Was war dein erster Eindruck vom feministischen Kampftag in der Böll-Stiftung?
Eine ziemlich gute Stimmung war vor Ort zu fühlen, würde ich sagen. Die Sonne hat geschienen. Es war so voll, dass viele nicht mehr im Konferenzraum sitzen konnten, sondern auf dieser großen Treppe davor Platz genommen haben und die Veranstaltung wie viele andere zu Hause auch über den Bildschirm verfolgen konnten. Männer waren auch dabei, Familien, auch Väter sind mit ihren Kindern gekommen. Und auf der Bühne war dann zuerst Jutta Almendinger. Die hatte als Soziologieprofessorin ein paar wichtige Fakten und Zahlen zum Stand der Gleichberechtigung dabei. Fehlende Gleichberechtigung zeigt sich beispielsweise immer noch in der Bezahlung und damit auch Wertschätzung von Arbeit.
Und hier ist zu sagen, dass die Gesamtarbeitszeit von Frauen in der Woche immer noch deutlich höher liegt als die Gesamtarbeitszeit von Männern. Wir arbeiten, Frauen arbeiten mehr als Männer. Das Zweite, was zu sagen ist, ist, dass von dieser Gesamtarbeitszeit bei Männern weit, weit über die Hälfte eine bezahlte Arbeit ist, während bei Frauen nur ein relativ geringer Teil die bezahlte Arbeit ist. Und ich gehe von einem dezidierten Tätigkeitskonzept aus. Für mich ist Arbeit immer bezahlte Arbeit und unbezahlte Arbeit. Ich sehe nicht, dass größere Anstrengungen mit dem einen oder mit dem anderen verbunden sind. Insofern, die Gesamtarbeitszeit ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Prädiktor. Und wie sich sozusagen die Verhältnisse von Gesamtarbeitszeit bezahlt und unbezahlt über die Zeit ändern. Sie ändern sich im Schneckentempo, aber wir sehen nicht, dass sich das im Moment deutlich ändert, sondern eher, dass es weiter eine Retraditionalisierung oder ein Backlash gibt.
Es ist also leider nicht besser geworden, sondern schlechter. Und das heißt ganz konkret, wenn Kinder geboren werden, reduzieren Frauen ihre bezahlte Erwerbsarbeit, um sich um Kinder und Haushalt zu kümmern, während Männer ihre Erwerbsarbeit meist sogar erhöhen.
Das heißt, wir haben bei Familien, wo Kinder im Haushalt sind, mittlerweile 2/3 der Arbeitszeit von Frauen unbezahlt und 1/3 der Arbeitszeit von Männern unbezahlt. Die Spanne geht weiter nach oben.
Frauen übernehmen den sogenannten Mental Load, also sie organisieren, was für die Kinder und den Haushalt alles bedacht werden muss. Und dann führen sie auch aus, was da anfällt. Kochen, waschen, aufräumen, putzen, einkaufen, Kinder von A nach B bringen, Arzttermine, Kleidung kaufen und Kleidergrößen kennen, die Männer erinnern, was zu tun ist und so weiter und so fort.
Und was für Folgen hat dieser Workload für die Frauen?
Dieser Frage hat sich Jutta Almendinger auch gewidmet.
Und so sehen wir in unseren ganzen medizinischen Studien, wenn wir über Depressionsmaße schauen, wenn wir auf Belastungszahlen schauen, ein Hauptfaktor ist für dieses nach wie vor sehr ausgeprägte Phänomen der Burnouts, welches hauptsächlich Frauen haben. Und dieser Burnout, das muss man auch sagen, überträgt sich auf die Kinder, weil diese Kinder es nicht besonders cool finden, wenn ihre Mütter ständig gehetzt sind und genervt sind und tausende von Sachen gleichzeitig zu machen haben. Und was auch nicht gut ist, ist, dass damit natürlich immer und immer wieder einhergeht, dass sich Mütter weder als gute Mütter noch als gute Erwerbstätige bezeichnen, sondern dass sie sich hin und her gerissen fühlen und unter beidem leiden. Entweder leiden sie, wenn sie Karriere machen, darunter, dass ihnen eine schlechte Mutterrolle unterstellt wird, oder wenn sie eine Mutter sind, dann sind sie diese bösen Tradwives und machen nicht das, was sie eigentlich mit ihren Potenzialen in der Erwerbsarbeit erreichen könnten. Auch das ist natürlich etwas, was Frauen zerreißt.
Eine Zahl, die gut zusammenfasst, wie groß die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist, hat Jutta Almendinger zum Schluss noch gebracht, als sie vom Gender Pay Gap sprach.
Dann haben wir im Westen Deutschlands bei 1974 geborenen Frauen, und ich muss auf 74 geborene Frauen gehen, weil die schon so viel von ihrer Erwerbskarriere hinter sich gebracht haben, dass wir gut ausrechnen können, wie hoch das Lebenseinkommen sein wird, haben wir im Westen einen Unterschied von über 1 Million Euro im Lebensverlauf.
Das muss ich nochmal wiederholen. 1 Million Euro Unterschied zwischen Mann und Frau im Westen Deutschlands im Lebensverlauf. Das ist enorm.
Ja, und die große Differenz, die ergibt sich aus dem Unterschied in der Bezahlung pro Stunde multipliziert mit dem Arbeitsvolumen, also der meist geringeren Erwerbstätigkeit und den Unterbrechungen. Und natürlich zeigt sich das dann auch in den Unterschieden in der Rente. Und wenn wir uns diese Fakten anschauen, ist auch klar, dass die Idee, dass Frauen einfach nur mehr bezahlte Arbeit machen sollen, um Gleichheit zu erreichen, schlicht nicht funktioniert.
Ich muss hier tatsächlich einige Worte zu dem Wirtschaftsflügel der CDU sagen. Ich finde es ein absolutes Mythos anzunehmen, dass wenn Frauen ihre Erwerbstätigkeit erhöhen und Männer ihre Erwerbstätigkeit so hoch belassen, wie sie im Moment ist, dass das die Produktivität erhöht, dass das zu wirtschaftlichem Wachstum führt und dass es die deutsche Wirtschaft aus dem Dreck zieht. Das ist vollkommener Quatsch. Die Situation wäre ja jene, dass die gesamte unsichtbare Arbeit, die Frauen verrichten, die ganze unbezahlte Arbeit, die Frauen verrichten, von anderen Frauen erledigt werden müssten. Ich frage mich, wo die überhaupt herkommen sollen bei dem Fachkräftemangel, den wir heute haben.
Ein interessanter Gedanke, aber eigentlich sollen ja laut Titel der Veranstaltung auch nicht andere Frauen, sondern die Männer in die Pflicht genommen werden.
Und genau das hat der niederländische Autor und Aktivist Jens van Tricht, der per Video zugeschaltet war, im zweiten Impulsvortrag des Tages getan. In wenigen sehr prägnanten Worten hat er auf den Punkt gebracht, warum es auch für Männer besser ist, wenn sie alte patriarchale Rollenbilder ablegen.
Es kostet ganz viel Energie, um nicht uns selbst zu sein, um ein wesentliches Teil von das Menschliche von uns zu unterdrücken und zu negieren. Und die Qualitäten, die es dann noch geben darf, für Jungen die männliche Qualitäten, die werden so übertrieben, dass es davon auch Probleme gibt. Wenn wir von Care reden, dann kann man auch sagen, dass die Idee, dass es Frauen sein, die Care geben und Männer, die es empfangen, dass das auch hierher stammt. Und natürlich Sachen wie Gewalt und Sexualisierung und Einsamkeit und ökonomische Ungleichheit und so fort haben alle hier irgendwie damit zu tun.
Und hat Jens van Tricht auch eine Idee, wie mehr Männer für den Feminismus gewonnen werden können?
Er hat einen Rundumschlag gemacht, was sich alles verbessert, wenn Feminismus für Männer eine gelebte Realität wird.
Feminismus verbessert Beziehungen von Männern mit sich selbst. Ganz wichtig, dass wenn wir ein ganzes Mensch werden dürfen und unsere menschlichen Eigenschaften alle benutzen können, dass wir ganz werden und dass wir uns heilen können. Und natürlich unsere Beziehung mit anderen Männern, dass wir keine Angst mehr haben dürfen für andere Männer, dass wir für Männer und uns selbst auch sorgen können, dass wir Spaß machen können, ohne dass das negativ für anderen ist oder gewalttätig ist oder so. Natürlich, dass wir uns auch anders zu Frauen verhalten können, in Gleichheit, aber auch in die Vielfalt von Beziehungen, die es da möglich gibt, als Kollegen, als Freunde, als Partners, als einfach Mitbewohner dieser Welt und mit Geliebten, Männer, Frauen oder sonst, dass wir frei sein können, in wie wir uns lieben und liebhaben lassen. Und natürlich Kinder. Aber Care, das fängt vielleicht an mit Kindern und es ist ganz wichtig, dass Männer in Kinderpflege, in Umgang mit Kindern ihr menschliches Potenzial entwickeln können. Und ich möchte gerne auch dazu sagen, dass, und da kommen wir hier jetzt, die Welt, weil die Welt ist auch ganz groß und wir brauchen Männer, die für Kinder sorgen, aber wir brauchen auch Care, Sorge für Frieden, gegen Genozid, für das Klima, für Rechtfertigkeit. Also Care ist wirklich, wo das Persönliche und Politische zusammenkommen.
In der anschließenden Fragerunde mit dem Publikum hat dann die Diskussion des Tages begonnen, unter anderem mit dem wichtigen Hinweis dieser Zuschauerin.
Ich habe eine Frage, wie kann es sein, dass eine Gesellschaft männliche Gewalt so akzeptiert oder unterstützt, dass dieser volkswirtschaftliche Schaden, der durch Männer, durch tägliche Gewalt, sei es Polizisten müssen vorgehalten werden. Wie kann sich ein Staat das leisten? Warum stehen nicht auch Männer auf und sagen, das geht so nicht. Ich ärgere mich, dass meine Steuergelder zu einem Großteil dafür verwendet werden, dass wir Männer bezahlen müssen für ihre Gewalt. Ja. Und die Schäden praktisch damit bezahlt werden.
Eine Antwort auf diese Frage hatte Jens von Tricht auch nicht.
Was ich sagen kann, ist, dass männliche Gewalt ganz oft normalisiert und naturalisiert wird, als wäre es so wie das Wetter. Also ich glaube, Männer sollen nicht nur Allies sein, aber sind auch Stakeholders, weil Gewalt ist auch ganz schlimm für Männer. So, aber warum wir das alles so normalisieren und naturalisieren, ich weiß es nicht. Ich möchte gern wissen, warum das so wäre, dann können wir das vielleicht ändern.
Ja, und genau deswegen sind solche Veranstaltungen wie Men Enough to Care der Heinrich-Böll-Stiftung ja auch so wichtig. Denn Veränderung beginnt ja eben damit, dass Missstände erkannt und dann auch benannt werden.
Und das ist dann auch in der folgenden Panel-Diskussion mit den vier Gästen passiert. Moderator Tarik Tesfu stellte dem Musiker und Schauspieler Robert Stadelober beispielsweise die Frage, wie Männer sich für eine feministische und damit demokratische und gleichgestellte Welt einsetzen können.
In allererster Linie mal Männern entgegentreten, Männer tatsächlich outcallen, wenn sie sich sexistisch verhalten. Das ist zum Beispiel mein erster Schritt, der bei vielen performativen Feministen, die man so Feministen, die man so im Internet sieht, wo ich immer das Gefühl habe, okay, aber ich weiß ganz genau, wie du letzte Woche in dieser Bar warst, als diese Witze gemacht wurden und es war für dich alles vollkommen cool oder wie du mir erzählt hast, wie diese Frau aussieht, deiner Meinung nach oder nicht aussieht, dass man sich da drum kümmert und eben nicht nur unbedingt um die Fingernägel und dann tatsächlich im Beruf, und das kann ich jetzt nur als Schauspieler sagen, dass man dann auch ganz klar über den Unterschied in der Bezahlung spricht, dass man seine eigene Bezahlung offenlegt und klar macht, dass es hier ein Gefälle gibt, dass ich als männlicher Schauspielender meistens besser bezahlt werde und dem kann man am besten entgegenwirken, wenn man zu Kollegen hingeht und sagt, pass mal auf, ich bekomme so und so viel am Tag, wie viel bekommst du? Und lass uns zusammen gemeinsam versuchen, eine Ebene zu finden, wie wir der Produktion oder dem Theater gegenübertreten können und sagen können, wir wollen, dass wir alle ähnlich bezahlt werden und zwar nicht nach Geschlecht vor allem, sondern wenn, dann nach Arbeitsaufwand.
Ja, Transparenz, die Robert Stadelober hier nennt, ist ja ein ganz wichtiges Werkzeug. Wurden auch weitere Ideen oder Visionen oder auch ganz konkrete Handreichungen besprochen, die eine gleichberechtigte Welt fördern würden?
Der Autor und Aktivist Fikri Anil Altintasch hat betont, dass strukturelle Veränderungen Zeit brauchen. Spanien wird da gern als Vorbild genannt, weil das Land 20 Jahre investiert hat, um über Femizide und Gewaltprävention aufzuklären und präventiv zu agieren.
Das passiert nicht von heute auf den anderen Tag. Also ich glaube, was ist, bevor wir über Strukturen nachdenken müssen, und auch da ist ja das Wissen schon längst da, wie du sagst, braucht es eine politische Dringlichkeit und auch eine Priorisierung. Und wenn ich darüber nachdenke, dass zum Beispiel in Spanien, wenn ein Femizid passiert, das sehr relativ schnell in den Tagesschauen behandelt wird. Und ich habe von März heute noch nichts gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich höre nur am 25.11. irgendwelche Büttenreden. Aber es ist eine Frage von, welches Signal sendet man auch raus? Ich habe zum Beispiel Alexander von Bellen, hat glaube ich vor einigen Tagen in einer Rede direkt Männer angesprochen, sie in die Pflicht genommen. Es gibt unterschiedliche Maßnahmen, aber in Deutschland passiert da einfach nichts.
In Deutschland passiere zu wenig. Mit dieser Auffassung steht der Autor und Aktivist Fikri Anil Altintasch sicher nicht allein da. Neben ihm saß auch Emilia Rock auf dem Podium, ebenfalls Autorin und Aktivistin. Welche Position hat sie in der Diskussion eingenommen?
Emilia Roark ist sehr zuverlässig darin, unbequem zu sein. Zum Beispiel, wenn sie sagt, dass alle Menschen im Raum sich bewusst werden müssen, dass sie den Männern auf der Bühne mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Kompetenz zuschreiben als den Frauen, selbst wenn es um Feminismus geht. Dass sexistische Diskriminierung immer intersektional gedacht werden muss, also Mehrfachdiskriminierung aufgrund von Hautfarbe, sexueller Orientierung oder migrantischem Background, das Machtgefälle mitprägen.
Das Patriarchat wird getrieben von Männern. Das ist nicht eine abstrakte Macht, die eine abstrakte Energie, die in der Luft schwebt, sondern dieses Patriarchat ist die Macht der Männer. Es war mir auch wichtig, dass Sie jetzt nicht sagen, dass alle Frauen gut sind, weil das stimmt nicht. Und deshalb bin ich auch gegen einen Feminismus, der eben versucht, nur so auf dieser repräsentativen Ebene Frauen in Machtposition zu bringen. Das heißt, es geht nur darum, mehr Frauen in Wirtschaft, alle diese Sphären der Macht, die ich benannt habe, weil es bringt uns nicht weiter, weil wenn sie in einem versäumten System kommen, werden sie es nicht reinigen, sondern sie werden auch selbst kontaminiert. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, eben die Strukturen an sich zu ändern und da, wo es nötig ist, auch über Abschaffung zu sprechen. Ich möchte jetzt nicht mehr Frauen im Bundeswehr. Ich glaube nicht, dass es eine feministische Sicht der Welt, die ich jetzt vertrete. Ich möchte auch nicht mehr Frauen in den Unternehmen, die unseren Planeten zerstören. Das wird uns auch nicht helfen. Und deshalb, das Patriarchat als System muss erkannt werden über die individuellen Menschen hinaus. Aber das ist auch wichtig zu sehen, wie es unsere Sozialisation, unser Handeln, unsere Kultur prägt.
Das Patriarchat prägt unser Handeln und für eine echte Gleichberechtigung muss das ganze System verändert werden. Mit dieser Forderung würde ich sagen, ist Emilia Roark dann doch deutlich weiter als andere SpeakerInnen des Tages gegangen. Hat sie oder haben andere auch konkrete Angebote gemacht, wo wir als Gesellschaft mit der Veränderung ansetzen könnten?
Für Robert Stadelober findet das in der Auswahl seiner Rollen statt und auch in der Auseinandersetzung mit der Regie, wenn sich doch alte Rollenklischees einschleichen. Und genauso wie für Fikri Anil Altintash beginnt das aktive Verlernen der alten Rollenbilder und Verhaltensweisen für Robert Stadelober am besten schon in der Schule, also durch Aufklärung und Empowerment von jungen Menschen. Jutta Almendinger fügt dann noch verpflichtendes Anti-Vorurteilstraining an und dass es sich lohnen kann, schwedische Vorbilder einzuladen, die um 4 nach Hause gehen, um ihre Kinder abzuholen. Und letztlich ist für alle klar gewesen, es beginnt immer bei jedem und jeder Einzelnen.
Und um das dann auch am Feministischen Kampftag in der Heinrich-Böll-Stiftung zu ermöglichen, konnten die Gäste ja aus 4 Workshops wählen, die im Anschluss an die Diskussion stattfanden. Ja, worum ging es da und was ist deine Einschätzung? Haben die Workshops vielleicht sogar Impulse setzen können oder im Kleinen Veränderungen angestoßen?
Ich glaube sogar sehr viel. Ich war selbst Zuhörerin in dem Workshop über Rollenbilder des Autors und Aktivisten Gianni Jovanovic, der berührend und wirklich unterhaltsam von seinen eigenen Empowerment-Geschichten erzählt hat, wie er sich trotz eines patriarchischen Elternhauses als schwuler Mann outen konnte und jetzt offen und weiterhin auch im Kontakt mit seiner Familie lebt. Seine eigene Offenheit und auch die schwierigen Auseinandersetzungen und Diskriminierungen, die der erlebt hat, zu teilen, das hat den Boden bereitet, würde ich sagen, dass auch seine Workshop-Teilnehmenden sehr offen gesprochen haben. Eine Frau hat beispielsweise geweint, weil ihr kein männliches feministisches Vorbild eingefallen ist. Und einer der männlichen Teilnehmer hat statt eines männlichen Vorbilds tatsächlich seine Partnerin genannt, von der er am meisten über Feminismus gelernt hat. Nicht immer sofort, meistens dauere es einen Moment, hat er gesagt.
Das war zurückhaft. Ich verziehe mich irgendwo hin, trinke 2, 3 Bier mit einem Kumpel und dann laufe ich heim und denke mir, sie hat schon wieder recht gehabt. Schön. Also das kommt natürlich nicht sofort, wir streiten dann ab und zu kurz, aber das dauert nie lang. Also, und diese Einsichten und diese Scham, die ich dann oft empfinde bei der ganzen Sache, das ist das, was mich letztlich weiterbringt. Also da mal drüber nachzudenken.
Ein sehr persönliches Plädoyer für eine offene Fehlerkultur, also dafür, sich diesen unangenehmen Gefühlen wie Scham und Wut zu stellen auch.
Ja, unbedingt. Und mit der eigenen Wut konnte man sich in dem Workshop von dem Journalisten Tobias Ginsburg dann konfrontieren. Ginsburg recherchiert seit gut 20 Jahren in rechtsextremen Kreisen, kennt die Strukturen und Mechanismen der rechten Narrative und hat davon in seinem Workshop erzählt.
Männlichkeit ist ein zentraler Punkt von grundsätzlich von Fanatismus, ganz besonders von faschistischer Ideologie. Faschisten sind vieles, aber sehr selten originell. Das heißt, diese Vorstellung, dass Mannsein zum einen defizitär ist. Das heißt, du musst mehr werden, stärker werden, krasser werden, deinen Körper panzern und deinen Geist stehlen und gegen den inneren und äußeren Feind kämpfen. Das ist das eine. Und zum anderen dieses Narrativ, Männlichkeit steht unter Attacke, sei in einer Dauerkrise. Das ist ein Basisnarrativ. Wir werden verweiblicht, wir werden verweichlicht, der Feminismus nimmt uns die Frauen weg und macht unsere Kinder schwul und so weiter und so fort. Das ist alles nichts Neues. Das können wir zurückführen in wirklich mehr oder weniger so artikuliert, so Mitte des 19. Jahrhunderts. Seitdem hat sich nicht viel geändert. Das Blöde ist nur, dass sich diese Narrative ausbreiten. Dass mittlerweile irgendein Gesabbel von einer kulturmarxistischen Feminisierung der Gesellschaft keineswegs mehr nur eine seltsame Parole aus einem Burschenschaftskeller ist oder meinetwegen von einem AfD-Parteitag, sondern Ideen, die wir überall antreffen. Und darum geht es mir, das nachzuzeichnen.
Der Backlash, die oben erwähnte Retraditionalisierung, findet sich also weit verbreitet wieder in vielen gesellschaftlichen Schichten und auch generationsübergreifend.
Wir haben einen unglaublichen Angriff auf vor allem junge Männer. Ja, es gibt diese Pickup-Artists und diese Männlichkeitscoaches und gerade über soziale Medien ist da eine unglaubliche Männlichkeitsindustrie entstanden. Die gab es schon vorher, nur sie hat noch nie so gebrummt wie jetzt.
Nach dem Input von Tobias Ginsburg hatten die Teilnehmenden die Chance, aus ihrem Alltag zu erzählen, wo sie den faschistischen, antifeministischen Narrativen begegnen.
Das ist ja auch tatsächlich eine Hilflosigkeit, die uns ereilt. Das ist hart. Und wirklich dann auch eine ältere Dame, die dann über ihre Bücherrunde spricht oder eine junge Frau, die dann halt merkt, mein Gott, es sind die gleichen maskulistischen und antifeministischen Narrative, die plötzlich ihren Bekanntenkreis aus jungen Frauen ereilt. Dieses Gesprächsbedarf ist da, was ich dann halt wichtig finde und was ich glaube, was man dann halt viel zu selten tut, ist halt die Frage danach zu reden, wie kanalisieren wir die Wut?
Ja, wie kanalisieren wir die Wut? Das ist wahrscheinlich eine der spannendsten Fragen und zugleich auch eine der schwierigsten vielleicht.
Genau, was auch daran liegt, dass es nicht die eine Antwort darauf gibt, sondern dass sie eben immer wieder individuell gefunden werden muss. Aber ein wichtiger Effekt, den die Suche nach der Richtung für die Wut dringend braucht, ist das, was uns verbindet.
Auch zu merken, dass man nicht alleine da ist mit Zynismus und gefühlter Hilflosigkeit, weil wir sind nicht hilflos.
Und da schließt sich für mich der Blick auf Vorbilder an, weil die uns zeigen, was wir tun können, um zu merken, dass wir eben nicht hilflos sind.
Ich habe größte Bewunderung für Aktivistinnen und Aktivisten, für eine Bürgermeisterin, mit der ich im Kontakt stand aus dem kleinen thüringischen Kaff. Ich habe große Bewunderung für Lehrer, die versuchen, den Lehrplan irgendwie zu ändern, um tatsächlich etwas mit Inhalt zu füllen und nicht mit Jahreszahlen, wann welcher Panzer über welche scheiß Grenze gefahren ist, sondern mit der Frage, was haben die Leute eigentlich geglaubt? Das sind alles solche heldenhaften Taten und mit so viel Arbeit verbunden. Ich war begeistert gerade von einer Frau, die davon erzählt, wie sie halt versucht, ihren Sohn irgendwie zurückzubekommen und kleine Wassertröpfchen auf glühend heiße Steine sprüht. Das ist so zermürbend und erbärmlich anstrengend und dafür gibt es auch keinen gesellschaftlichen Applaus, weil es auch kein Thema ist.
Tja, dieser gesellschaftliche Applaus scheint ja schwer zu bekommen zu sein, haben wir auch schon festgestellt, als es um die Kindeserziehung ging. Apropos, Sascha Vallant, Mitbegründer des Equal Pay Day, der hat einen Workshop zum Thema Elternschaft angeboten und da ging es um die Frage, wie Gleichstellung im Kinderzimmer stattfinden kann.
All das, was am Anfang des Tages von Jutta Almendinger schon erwähnt wurde, das findet eben tatsächlich auch schon im Kindesalter statt.
Jungs bekommen in Deutschland im Schnitt mehr Taschengeld und die teureren Geschenke zu Weihnachten und zu den Geburtstagen. Sie bekommen auch mehr den ein oder anderen Euro noch zugesteckt, wenn sie dann das Auto mal gewaschen haben oder die Straße gekehrt haben oder Rasen gemäht haben, während es für die Mädchen, wenn sie die Spülmaschine ausräumen, Wäsche machen oder auf jüngere Geschwister aufpassen, dafür natürlich nicht den extra Euro gibt. Und Kinder lernen zwei Sachen. Erstens, dass das, was die Jungs, die Männer machen, mehr wert ist und dass Care-Arbeit offensichtlich nichts wert ist, weil das macht man ja aus Liebe und das lernen die Mädchen schon ganz früh und die Jungs eher nicht.
Und Sascha Vallant schlägt dann auch noch den Bogen zum Klassismus, der in der intersektionellen Betrachtung von Diskriminierungsstrukturen natürlich nicht fehlen darf. Menschen mit weniger finanziellen Mitteln werden im Patriarchat zusätzlich benachteiligt.
Die unterschiedliche Verteilung mit den ganzen finanziellen Folgen, und das ist ja alles durchdekliniert worden, aber eben auch mit dieser fehlenden Empathie und Fürsorge, die ja nicht nur ein Männlichkeitsproblem sind, sondern natürlich auch ein Klassenproblem. Also je wohlhabender Menschen sind, desto weniger Empathie haben sie. Ist durch Studien nachgewiesen und ist auch verständlich, weil du natürlich, wenn du mehr hast, ja irgendwie auch vor dir selber rechtfertigen musst, warum das okay ist, dass du mehr hast. Und dann kommst du halt auf den Schluss, ich bin halt besser, ich bin halt intelligenter, ich bin mutiger, was auch immer. Und die anderen, die haben es halt leider nicht geschafft, weil sie nicht fleißig genug sind. Und dann sind wir in diesem ganzen aktuellen Diskurs drin, dieses nach unten treten.
Und was folgert Verlaine daraus? Was muss jetzt passieren?
Er sagt,
es braucht, und wenn wir uns die Leute aus der Politik angucken, es braucht mehr Leute, die Care-Erfahrung haben und die diesen Wert spüren. Also wir werden immer gefragt, was können wir denn machen? Und dann wird immer so über Benefits und über, was haben die Männer denn davon, wenn sie Care-Arbeit übernehmen, gefragt. Das grundsätzliche Problem an dieser Fragestellung ist, dass wir in so ein Effizienz- und in so ein kapitalistisches, ja, was sind denn dann die Benefits? Weil weiche Skills reichen nicht. Also es gibt ja auch diese ganzen Auflistungen, was du quasi in der Elternschaft lernst an Projektmanagement, an Resilienz, an name it. Also ganz, ganz tolle Fähigkeiten, die du eigentlich danach kannst. Also niemand kann so viel Stress auf sich nehmen wie eine junge Mutter, eine junge Alleinerziehende. Aber das wird ja alles so nicht, also das zählt ja nicht als Benefit. Und dann frage ich mich, dann haben wir keine außer das Moralische.
Konkret plädiert Sascha Verlaine deshalb dafür, dass wir alle verpflichtet werden sollten, etwas Gemeinnütziges zu tun, etwas für das Gemeinwohl. Damit würden alle in Berührung mit Care-Arbeit kommen und so ihren unschätzbaren und auch unterschätzten Wert selbst erleben.
Also das ließe sich als gute Sache vermitteln. Und wenn wir alle bereit sind, diesem Gemeinwohl, dieser Gesellschaft, diesem Miteinander was zu geben, dann machen wir uns, glaube ich, auf einen guten Weg.
Gemeinsam der Gesellschaft etwas geben. Das ist ein gutes Schlussplädoyer für diese Folge des Böll-Podcasts zum Feministischen Kampftag und der Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Titel Man Enough to Care. Recherchiert und aufbereitet von dir, Emily Tumi. Vielen Dank.
Gerne.
In 2 Wochen sprechen wir hier über wichtige Impulse für die Finanz- und Sozialpolitik. Wenn ihr den Kanal einfach abonniert, dann seid ihr auf der sicheren Seite und verpasst keine Folge. Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder natürlich jeder anderen Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Mit mir, Emily Tumi.
Und mir, Jule Eickmann. Tschüss, macht's gut.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.